begrüßen alle Schüler, Schülerinnen und das Lehrpersonal zur Folge 79 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen am 15. März von Markus Vollstedt und Ralf Hersel. Guten Abend, Markus.
Guten Abend, Ralf. Freut mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, weil du hast dich ja unserem Aufruf angeschlossen, also Aufruf in der Community, doch bei unserem Community-Podcast mitzumachen. Und das fruchtet, also da gab es jetzt schon einige Leute, die in diesem Podcast mitgesprochen haben. Und das ist natürlich toll, weil bei uns spricht und schreibt ja die Community für die Community. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dich heute hier zu haben. Wir haben auch ein spezielles Thema, was auch etwas mit deinem Beruf und deiner Tätigkeit zu tun hat. Es geht nämlich um Linux an Schulen. Dazu kommen wir gleich. Zuerst aber eine Hausmitteilung. Wir nehmen ja heute ganz früh auf, zwei Wochen bevor die Folge überhaupt gesendet wird. Aber heute ist gerade, hat unser Frühlingswettbewerb begonnen. Das ist wieder ein Schreibwettbewerb. Viele können sich an den Weihnachtswettbewerb erinnern, wo man ein Notebook gewinnen konnte, dafür aber auch etwas leisten musste. Und das ist sehr gut gelaufen. Und deshalb haben wir jetzt unseren Frühlingswettbewerb gestartet. Also gut, jetzt, wenn ihr das hört, ist es schon zwei Wochen her, dass wir den gestartet haben. Da geht es auch wieder darum, dass die Community mitschreibt bei uns, sich beteiligt, der Community auch etwas zurückgibt. Und dafür, ihr habt es sicher gelesen, muss man halt mitschreiben bei uns. Die genauen Bedingungen findet ihr im verlinkten Artikel. Dafür gibt es aber auch einen tollen Preis. Es gibt nämlich von NitroKey ein Tablet zu gewinnen, 11 Zoll, glaube ich, mit Graphene OS drauf. Also ganz tolles Gerät im Wert von 1.000 Euro. Und das bekommt dann die Gewinnerin oder der Gewinner. Markus, ist das für dich auch ein Anreiz,
mitzumachen? Absolut, ja. Ich wollte im Winter schon mitmachen und habe es natürlich wie immer, ja, man nimmt sich das vor und habe es dann nicht so ganz geschafft. Ich hatte mir extra so einen Plan gemacht, dachte, ich schreibe jede Woche was. Dann rückte der Dezember immer näher und ich hatte natürlich noch nichts geschrieben. Aber jetzt habe ich gedacht, ich fange mal mit dem Podcast an und jetzt schreibe ich mit. Ich nehme es mir zumindest vor.
Ja, das ist super. Und man hat auch eine große Chance zu gewinnen, weil es sind halt relativ wenige Autoren und Autorinnen, die das dann wirklich durchhalten. Also jetzt geht es, glaube ich, bis Ende Juni und man muss 30 Artikel schreiben. Das hört sich viel an, ist aber eigentlich wenig. Das sind nämlich nur zwei pro Woche. Also das schreibe ich an einem Tag so runter. Also das schafft man schon, aber es sind halt nicht so viele und daher ist halt die Gewinnchance ziemlich groß. Wobei eigentlich geht es gar nicht um den Gewinn, sondern es geht einfach darum, dass man in der Community mitmacht. Ja, also kommen wir zum Thema Einsatz freier Software an Schulen oder wie ich getitelt habe, Linux macht Schule. In Klammern hoffentlich, hätte ich da noch dahinter schreiben können. Markus, stell dich doch mal vor, was machst du und was ist dein Bezug zu freier Software?
Ja, ich bin Markus Vollstedt, bin Lehrer hier im südlichen Rheinland-Pfalz, also in so einem kleinen Ort, Bad Bergzabern. Man kennt aber Karlsruhe, das ist hier bei uns um die Ecke. Und genau, ich bin Lehrer für Deutsch und Geschichte und habe also schon vor vielen Jahren, also ich glaube, es war so 2004, habe ich gedacht, jetzt gehe ich all in digital und war schon immer so ein bisschen Computerfreak und habe mir diesen Tablet-PC gekauft damals. Das war noch so eine richtig fette Gurke, so ein Acer Convertible und der war auch richtig teuer damals, 2004, da habe ich so einen Ferienjob gemacht. Ich glaube, ich habe 1.800 Euro bezahlt oder so, also es war richtig teuer. Und im Vergleich zu heute natürlich richtig schlecht, ja, der Akku lief 5 Stunden, aber nur als das Gerät neu war, irgendwann waren es dann so 2 Stunden. Und ich habe den dann wirklich so im Unterricht eingesetzt, damals hatte natürlich niemand einen Laptop oder so im Unterricht und die Schüler haben mich so ganz kritisch angeguckt und der Akku war natürlich dann auch ständig leer, dann haben die Schüler gelacht. Ich weiß noch einmal, wollte ich die Hausaufgabe stellen, hatte die auf dem Tablet. Dann ging das Tablet aus und die Schüler jubelten, ne? Keine Hausaufgabe. Super. Ja, und ich fand das Konzept aber tatsächlich nicht schlecht, obwohl es natürlich nicht frei war, also Microsoft. Und ich bin dann viele Jahre dabei geblieben und habe quasi alle Unzulänglichkeiten geschluckt. Das ist auch so ein bisschen so ein roter Faden, finde ich. das war so eine Befreiung für mich, als ich vor jetzt guten 2 Jahren umgestiegen bin auf Linux. Ja, und solange du in der proprietären Welt bist, bist du halt auf Gedeih und Verderb der Firma ausgeliefert. Also ich habe dann Microsoft OneNote genutzt ab 2004, habe immer die ganzen Updates mitgemacht. Dann kam diese Windows 8-Geschichte. Dann wurden die Tablets auch wirklich besser. Ich hatte erst so ein Dell, das dann meine damals 2-jährige Tochter fallen ließ. Dann habe ich mir ein Surface geleistet. Und ja, das war schon alles ganz nett. Aber dann hat Microsoft plötzlich eine zweite OneNote-Version rausgebracht. Also wer das nicht weiß, hier die Linux-Leute wissen es vielleicht nicht so. Also Microsoft hat dann gesagt, so, ab jetzt setzen wir auf das neue OneNote und das speichert aber nur in der Cloud. Jetzt hast du als Lehrer aber natürlich mit ganz vielen Schülerdaten zu tun. Die dürfen natürlich niemals auf amerikanische Server. Also habe ich auch mit 2 OneNotes gearbeitet. Ja, das benutzerfreundlichere, tabletfreundlichere neue OneNote, das sich auch viel besser mit dem Stift bedienen ließ, aber alles in der Cloud speichert. Und parallel hatte ich dann meine Notizen über Schüler, so Noten und so weiter, Mitarbeit, habe ich alles im Desktop OneNote gemacht. Ja, ich habe das alles noch mitgemacht, weil ich irgendwie das Konzept toll fand und ja. Dann irgendwann hat Microsoft, ich weiß nicht mehr wann, so 2019 oder was, also es war noch vor Corona, haben sie dann plötzlich das Desktop OneNote abgekündigt, also das, wo die Daten sicher lokal gespeichert sind und haben gesagt, so Leute, ab jetzt gibt es nur noch das normale OneNote. Und wie gesagt, proprietär, ich habe über Jahre Tausende, das ist jetzt echt nicht übertrieben, Tausende von Notizen, mein ganzer Unterricht war da drin, ja. Klar, du konntest es als PDF exportieren, aber OneNote hat kein DIN A4-Format, sondern so eine unendliche Fläche. Und wenn du das exportierst, dann zerschießt es dir das Layout so, dass es quasi nicht benutzbar ist. Also komplett proprietär. Und jetzt haben die gesagt, alles klar, ab jetzt alles nur noch in der Cloud. Super Sache. Und naja, das ging dann so ein paar Monate hin und her und Microsoft hat es dann nach einem großen Aufschrei zurückgezogen. Aber für mich war klar, das war's. Du musst hier raus, ja. Weil ich hatte also Jahre von Notizen und habe gedacht, nur weil Microsoft jetzt meint, sie müssten das Produkt verändern, stehe ich im Regen, ja, und kann das Programm im schlimmsten Fall gar nicht mehr nutzen. Und der letzte Anstoß, also davon abgesehen, fand ich freie Software schon immer gut, aber halt dieses OneNote, ja, das hat mich absolut gekettet an diese Microsoft-Welt. Und dann kam aber 2022, mir war also klar, ich muss eine Lösung finden, ja. Und dann war in der CT, das ist hier eine große deutsche Computerzeitschrift, kennt die Community wahrscheinlich, Heise Online, CT. Und da bin ich auch seit 20 Jahren Abonnent. Und die hatten so ein Special Wechsel zu Linux mit so einem coolen Fahrplan.
Also ja, ich was erinnere für Distros gibt. Wie so ein Eisenbahnfahrplan, genau.
Ja, genau. Mhm. Und das ist ja für einen, der jetzt nicht, also jetzt bin ich ja auch schon 2 Jahre dabei in der Community, aber ich weiß noch vor 2 Jahren, du denkst, Distro, was ist das? Warum gibt es 20 verschiedene? Es ist unglaublich, ne? Und dann habe ich gedacht, so, jetzt ziehst du es durch. Du müsstest jetzt eigentlich noch meine Familie interviewen, weil die waren mega genervt, weil ich einfach so nach dem Motto, ich gehe mal kurz ins Arbeitszimmer was installieren, ja? Und ihr kennt es alle, ne? Dann kam ich 4 Stunden später raus. Ich habe gar nicht gemerkt, dass 4 Stunden vergangen waren. Also und es hat halt total Spaß gemacht. Ich habe alle Distros ausprobiert, die mir so in die Finger kamen und wo die Leute gesagt haben, ist cool. Also zum Beispiel Ubuntu wollte ich irgendwie nicht, weil das war damals gerade so ein bisschen kritisch mit Snap und so. Fand ich irgendwie Rolling cool, finde ich auch nach wie vor, weil ich Updates schon immer direkt gemacht habe, auch unter Windows. Naja, also ich will euch jetzt nicht zu sehr mit den ganzen Sachen langweilen. Ihr wisst ja, also ich fand dann OpenSUSE Tumbleweed irgendwann das Optimale. Aber dann hatte ich, also muss ich noch dazu sagen, ich habe den Luxus, dass ich nicht nur Lehrer bin, sondern auch 8 Stunden in einem Medienzentrum arbeite. Das ist auch vom Land. Ich bin da quasi abgeordnet aus der Schule. Und wir machen so Schulungen für Lehrer, iPad und so. Und da hatten wir ganz viele alte Laptops rumliegen. Also nach Windows-Maßstäben alt, ja. 2013er Dell-Laptops und ein altes Apple MacBook, auch 2013. Die waren damals also 9 Jahre alt und die liefen unter Linux super. Und dann habe ich da wirklich alle Distros so durchprobiert, die gingen. Das MacBook war natürlich kritisch, weil das hat so einen proprietären WLAN-Treiber. Da lief dann nur Ubuntu, Manjaro und mein geliebtes OpenSUSE halt nicht. Aber gut, da habe ich dann halt erstmal Manjaro draufgeschmissen. Und die Dell-Dinger haben alles geschluckt. Ja, da lief wirklich jede Distro. Und ich habe dann bin irgendwann bei GNOME gelandet, weil ich habe gedacht, wenn ich schon wechsle, dann will ich auch was Frisches, was richtig cool aussieht. Und wenn ich das in der Schule an den Beamer anschließe, dass die Schüler auch sehen, boah, was ist denn das, ja? Also, dass die auch so einen Effekt haben, so cool, will ich vielleicht auch mal ausprobieren. Genau, und dann nach, also, ihr kennt es, wenn man dann so einsteigt, also ich glaube, es hat bestimmt 6 Monate gedauert, bis ich irgendwann das Ganze mal so eingerichtet hatte und dann mein Surface auch verkaufen konnte und alle Daten umgezogen habe. Ich hatte dann OpenSUSE Tumbleweed drauf. Jetzt habe ich einen neuen Dienstlaptop seit ein paar Monaten, ein Megateil von, also wir wollen ja hier keine Werbung machen, es ist halt aber ein Tuxedo, dieses Infinity Book, ist ja jetzt auch wurscht, so ein 14 Zöller halt, wo Ubuntu vorinstalliert ist, aber die haben ja so eine eigene Distro, Tuxedo OS, Ubuntu Basis, KDE on top. Wie gesagt, optisch finde ich GNOME cooler, aber KDE hat so ein paar coole Features, also die Suche zum Beispiel finde ich super gut. Die ist auch schneller und besser als bei GNOME. Naja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt dabei bleibe. Also für mich läuft die Sache super. Und ich weiß nicht, Ralf, jetzt rede ich so viel. Willst du zwischendurch mal was sagen? Oder?
Ja, also ich bin ja selbst langjähriger Tuxedo-Computerbenutzer. Ich weiß nicht, wie viele Geräte ich schon hatte. Mein aktuelles ist auch ein Infinity Book, aber ein 17 Zöller. Weil meine Augen sind nicht mehr so gut in meinem Alter, deshalb brauche ich einen großen Bildschirm und ich schleppe das Ding auch nicht mit mir rum. Also zum Rumschleppen habe ich mein 12 Zoll Bürogerät. Und das läuft ziemlich gut. Also jetzt diese Tuxedo-eigene Distro habe ich jetzt nie verwendet, weil ich hatte immer schon meine eigene Vorstellung, was da drauf soll. Und habe auch, also du hast gesagt, OpenSUSE läuft nicht so gut da drauf. Also ich habe halt direkt mein Manjaro drauf installiert. Ich war lange Zeit, 10 Jahre oder noch länger Ubuntu-User. Und als dann, ja, dieses ganze Hin und Her mit eigenen Vorstellungen hier, Display Manager, Snap-Format und so kam, habe ich dann gesagt, nee, ist nichts mehr für mich und bin dann eben auch auf Rolling umgestiegen, beziehungsweise auf kuratiertes Rolling. Manjaro ist ja nicht voll Rolling, so wie Arch. Und das läuft super auf diesem Tuxedo-Notebook. Also ja, kann ich nur empfehlen.
Ja, ich muss dazu sagen, es ist, damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht, da läuft auch OpenSUSE, läuft alles super. Aber mein Chef hat darauf bestanden, aus guten Gründen, dass ich ein Dual-Boot bestelle. Also ich habe noch Windows drauf. Und wenn diese Dual-Boot-Konfiguration von Tuxedo, die finde ich ziemlich gut, ziemlich elegant. Und die würde ich mir aber zerschießen, wenn ich jetzt OpenSUSE zum Beispiel drauf mache.
Okay, verstehe.
Das ist der Grund. Und tatsächlich brauche ich das Windows so alle Schaltjahre mal. Wir haben zum Beispiel jetzt hier so schicke Rode-Mikros bei uns im Medienzentrum. Die leihen wir an Schulen aus. Das sind diese kleinen, so Streichholzschachtel groß. Und die laufen halt nur mit ihrer eigenen Windows-Software. Blöd, habe ich auch vorher nicht ganz so gewusst. Naja, also und dafür brauche ich dann tatsächlich noch ab und zu Windows.
Ja, das wundert mich jetzt, weil bei uns jetzt so im Team benutzen viele das Rode USB Mini. Ich weiß nicht, ob das ist und das läuft problemlos.
Ja, vielleicht, also es ist kein USB, sondern das sind so mobile, die sind also komplett drahtlos und die steckst du dann in so eine Station ein, um die Dateien runterzuziehen und diese Station erkennt er unter Linux irgendwie nicht. Ah. Vielleicht habe ich aber auch irgendwas falsch gemacht, also vielleicht kriege ich es noch hin irgendwie.
Ja, also interessante Einstiegsgeschichte, wie du als Lehrer dazugekommen bist. Jetzt interessiert uns natürlich, wie das denn so läuft bei dir an der Schule. Was setzt ihr denn da als Plattform ein?
Ja, die Schulen haben ja lange gar nichts eingesetzt. Also wir waren ja digital hinterm Mond. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schweiz ist. Also hier vor Corona hatten, also wir sind zum Beispiel eine Schule mit 700 bis 800 Schülern. Schülerinnen und Schülern. Und wir hatten bis Corona 27 Laptops für alle, also für die ganze Schule, in so Laptop-Koffern und zwei Computersäle so in Klassenstärke. Also nochmal so, sag ich mal, 50 stationäre Rechner und 27 Laptops. Das war's und da ging halt gar nichts. Dann kam ja Corona und natürlich war Corona nicht gut, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber für die Digitalisierung war es ein Segen. Weil plötzlich war ja Homeschooling und so und es mussten Lösungen her und Geräte her und dann kam die Sache endlich in Gang. Und wir haben dann aber bei uns in der Schule, also es gibt eine Landeslösung bei uns, zu der werde ich auch noch ein paar Sachen sagen nachher. Das ist ein Lernmanagementsystem, dessen Kern Moodle ist. Das wird zwar Schulcampus bei uns genannt, ist aber de facto Moodle, gekoppelt mit OnlyOffice, also auch Open Source. Das ist aber damals unter dem Ansturm von Corona zusammengebrochen. Warum auch immer, ist ja jetzt wurscht. Das hat nicht funktioniert, auch in vielen Bundesländern nicht. Und dann haben ganz viele Schulen, auch unsere, du wirst, ich traue mich es kaum zu sagen, auf Microsoft gesetzt, weil das halt schnell lief. Und die ganzen Sachen, Microsoft hat es halt kostenlos gemacht für Schulen. Du hast es ganz schnell so per Klick und so alles eingerichtet gehabt. Wir haben die ganzen Schülerdaten eingepflegt und man muss zugeben, es lief stabil. Trotz Hunderten von Schülern gleichzeitig online. Und ich gebe jetzt offen zu, ich war damals auch in der Gruppe, ich war sowieso im Digitalisierungsteam und habe gesagt, okay Leute, wir führen jetzt Microsoft ein. Also wir waren so 3-4 Kolleginnen, Kollegen, die das gemacht haben. Ich war, wie gesagt, 2020 privat auch noch nicht auf Linux umgestiegen. So, dann hatten wir jetzt das Problem, das Ganze haben wir während der Pandemie benutzt und alle waren zufrieden und wir haben die Kollegen auch alle geschult. Also wir haben uns wirklich in den Ferien getroffen, haben Erklärvideos gemacht und haben das alles durchgezogen. Und das heißt, die Kolleginnen und Kollegen haben auch viel Zeit investiert. Und der normale Kollege ist ja nicht wie ich, der sitzt ja nicht gerne am Rechner, weil es sein Hobby ist, sondern der macht es halt als Fortbildungszeit. Und dann waren die Leute so eingeschossen und haben sich an diesen Workflow gewöhnt. Und dann war Corona rum und der Landesdatenschutzbeauftragte hat gesagt, okay, wir dulden es jetzt hier noch eine Zeit lang. Und ich weiß gar nicht wann, so ungefähr 1,5 Jahre nach Pandemieende oder ich glaube so 2022 ungefähr, kam dann das Aus von der Landesregierung, was ich jetzt im Nachhinein als Linux-User natürlich super finde. Also die haben gesagt, ihr könnt Microsoft noch einsetzen, aber dann habt ihr ein gewaltiges Problem. Und dann sind wir eben auf dieses Moodle umgestiegen. Und da sind jetzt, glaube ich, viele Kolleginnen und Kollegen ehrlich gesagt ausgestiegen. Weil Moodle halt, sag auch ich jetzt als absoluter Linux-Fan, Open-Source-Fan, Moodle ist halt sehr komplex zu bedienen. Du hast immer ganz viele Schalter, du kannst halt alles machen, aber es ist super kompliziert. Und viele Kolleginnen und Kollegen sind da jetzt sozusagen raus und wir versuchen jetzt halt, ich bin ja eben jetzt auch in diesem Medienzentrum und wir machen ganz viele Schulungen und versuchen, die Leute da jetzt wieder rein ins Boot zu holen. Und so langsam steigen auch die Nutzerzahlen. Das Land investiert da auch ganz gut, also wir hoffen, dass wir die Leute jetzt wieder ins Open-Source-Boot kriegen.
Mhm. Ja, interessant. Also ich weiß nicht, gut, ich sag mal, die Benutzungsfreundlichkeit von Moodle, also obwohl ich jetzt Moodle nur vom Namen her kenne, aber noch nie verwendet habe, ich sag mal so, Features und Benutzungsfreundlichkeit, die stehen sich ja gerne im Wege, oder? Je mehr das Ding kann, desto schwieriger gibt's auch zu desto schwieriger ist es zu bedienen. Aber jetzt so von der Performance, hat das denn funktioniert? Das hängt ja dann mehr an der Installation und an der Serverkapazität, die dahinter steckt.
Genau, also das nutzen halt jetzt deutlich weniger Leute als zu Pandemiezeiten und die Performance ist super. Das ist übrigens ein Vorteil, den die meisten Kolleginnen irgendwie gar nicht sehen. Bei Microsoft ist ja alles an diesen Account gebunden und der Login hat wirklich manchmal gedauert, bis du drin warst, gerade auch vom Handy und so. Und das ist bei Moodle jetzt ratzfatz, ja, du loggst dich ein, es hat auch keine so tolle grafische Oberfläche und dadurch lädt es richtig schnell, das ist echt gut. Aber es ist so ein bisschen, Ralf, wenn du es nicht kennst, also Typo3 kennst du vielleicht für Webseiten.
Ja.
Also Moodle ist quasi wie Typo 3, super mächtig, aber kompliziert. Und Teams ist dann eher so wie Joomla oder also so diese benutzerfreundlichen oder WordPress, ne? Wo das Ganze, sage ich mal, hübscher aussieht und genau.
Jetzt habe ich hier bei unseren Diskussionspunkten aufgeschrieben, digitale Souveränität. Also wenn ich das jetzt mal dem Böse entgegnen möchte, dann könnte ich ja sagen, ja, Microsoft ist der Dealer, der auf dem Pausenhof rumläuft und seinen Stoff verkauft, um die Schüler und Schülerinnen als zukünftige Kunden anzufixen. Ist das zu böse ausgedrückt?
Nee, das ist absolut so. Also du siehst es auch wirklich im Kollegium. Es kommt immer wieder dieses Argument, also jetzt bleiben wir mal zum Beispiel bei Word, PowerPoint, ne? So die Standarddinger. Also ich behaupte, ich benutze ja, wie gesagt, jetzt seit 2022 LibreOffice, kann alles, was der Durchschnittslehrer braucht. Aber der Durchschnittslehrer, da kommt immer wieder das Argument, ja, aber in der Berufswelt draußen, wir müssen ihn noch auf den Beruf vorbereiten. Und da habe ich ein cooles Gegenargument gehört. Wir haben ja eine Schule im Kreis, die ist auch in den Shownotes, glaube ich, verlinkt, das Gymnasium Edenkoben. Die einzige Schule weit und breit, die machen alles mit Linux. Und die haben gesagt, unser Argument gegen dieses Argument, ja, du musst doch MS Office machen, weil draußen in der Welt, bla bla. Da sagen die immer, du lernst ja auch Auto fahren und nicht Golf fahren.
Ich wollte, das gleiche Argument hätte ich jetzt auch gebracht. Ja, genau.
Ja, und das finde ich halt, die Leute, also zum Beispiel diese Ribbon-Oberfläche, die finde ich einfach total schlecht. Die ist, also auch damals, als ich noch Windows benutzt habe, habe ich nie Microsoft Word benutzt, sondern ich hatte SoftMaker Office zum Beispiel lange. Also ich finde diese Ribbon-Oberfläche einfach super schlecht, weil du zum Beispiel ganz schlecht mit diesen Tastenkürzeln arbeiten kannst. Ne? So Alt-A für Ansicht und dann hangelst du dich durchs Menü. Tastaturmäßig und es geht mit den Ribbons einfach schlechter.
Ja, ich pflichte dir zu. Also ich bin ja im Büro auf der Arbeit auch zu Microsoft Office verdammt. Und also mit dem Ribbon Bar konnte ich mich auch nie anfreunden. Ich finde das unlogisch. Ich finde die Sachen da drin nicht. Und also auch seit Jahren der Nutzung. Und was ich auch noch sagen kann gegen dieses Argument, ich habe zwei Töchter, die haben letztes Jahr beide ihr Masterstudium abgeschlossen und die haben noch nie was anderes gesehen als Linux. Und die haben ihre Schulzeit und ihre Studienzeit komplett mit Linux abgerissen. Also die Botschaft hier ist, ja, man kann auch mit Linux ein Masterstudium abschließen.
Genau, ja.
Ja, aber also eben schon digitale Souveränität, da steckt ja was drin. Ne? Da steckt ja Unabhängigkeit drin, da steckt auch Produktunabhängigkeit drin. Und ich sage immer, liebe Leute, lernt doch, was Textverarbeitung ist, lernt doch, was Tabellenkalkulation ist und lernt nicht, was Word oder Excel ist, weil sonst hat man schnell diesen Effekt, ja, der Schalter, der ist ja jetzt hier nicht mehr grün, sondern blau, also kann ich das nicht mehr bedienen. Also ich kann nur noch Opel fahren und in einem anderen Auto komme ich nicht zurecht. Ne?
Genau. Aber ich habe mir noch bei dem, du hast ja hingeschrieben, Diskussionspunkt. Ne? Mhm. Also ich muss sagen, so ein Fehler, den ich immer gemacht habe und den versuche ich nicht zu machen, ist so dieses Messias-mäßige, Leute, ihr müsst LibreOffice benutzen. Weil das ist für den normalen User, der einfach nur will, dass es funktioniert. Also ich meine, du bist ja in erster Linie Lehrer zum Beispiel, jetzt in meinem Job, und nicht IT-Fachmann. Ne? Und die Leute wollen ihr Arbeitsblatt erstellen. Und die interessiert es einfach null, wenn ich komme und sage, LibreOffice ist aber frei und Datenschutz und so. Also ich finde, wir müssten so als Community weniger so diese so Werte vor uns hertragen, sondern auch so konkreter Mehrwert. Also Beispiel ist für mich immer der VLC-Player. Den benutzt zum Beispiel jeder. Jeder Kollege, jede Kollegin weiß gar nicht, dass es Open Source ist. Aber das Ding ist ja wie ein Schweizer Taschenmesser. Das funktioniert einfach. Ne? Und wir bräuchten mehr halt so Sachen, finde ich, die einfach, wo klar ist, okay, super, Linux ist einfach, das bietet mir einen echten Mehrwert. Mhm. Aber ist schwierig so im Alltag.
Also ich bin absolut deiner Meinung, man muss funktionierende Lösungen aufzeigen. Und wenn die dann frei sind, wenn das Open Source ist, umso besser. Weil ich denke auch jetzt, Eltern oder auch Schüler, Schülerinnen oder Lehrpersonal, die interessieren sich. Es ist, IT ist nicht ihre Core-Kompetenz und auch nicht ihr Interessensfokus, sondern ihre Arbeit machen zu können. Das steht im Fokus. Und ja, also deshalb bin ich da ganz bei dir, oder? Man muss gute und funktionierende Lösungen aufzeigen und da gibt es ja genügend.
Ich habe auch noch von der Linux-Schule so eine Sache, wo die auch gesagt haben, passt auf, das sollte nicht das Argument sein, sind die Kosten. Ja. Weil diese Linux-Schule, die lassen sich zum Beispiel von einem IT-Supporter betreuen. Also es steht uns hier in Rheinland-Pfalz auch zu. Auch die Windows-Schulen kriegen IT-Support. Und dadurch ist diese Linux-Lösung gar nicht billiger. Also haben die selber gesagt. Die haben gesagt, unsere Lösung ist nicht billiger als die proprietäre Lösung. Oder sagen wir mal, unwesentlich. Aber wenn du halt immer mit diesem Kostenargument kommst, das ist gar nicht der Punkt. Sondern deren Punkt ist zum Beispiel, die haben eine AG, ist diese Firma drin, diese Linux, der Supporter und Schüler. Und die Schüler sind halt dabei und verteilen die neueste Software, spielen die auf die Rechner und lernen ja total viel dabei. Und die haben gesagt, das ist eigentlich eher unser Argument. Und dass du halt auch, also die anderen Argumente kennt ihr alle, ne? Frei und so weiter. Und die haben gemeint, nicht immer die Kosten in den Vordergrund stellen.
Das ist absolut richtig, weil man muss sich vorstellen, egal über welche Software wir reden, ob es jetzt proprietäre ist oder ob es freie Software ist, es stecken immer Menschen dahinter, die diese Produkte erstellen. Und diese Menschen, die wollen halt auch essen und trinken und ihr Geld verdienen. Und wenn man sich jetzt die vier Freiheiten anguckt, da steht nichts von Kosten, oder? Da steht nichts, das darf nichts kosten. Ja, ist ein Punkt, den ich aber auch immer wieder sehe. Also gerade wenn, ja, ich sag mal so Organisationen auf dem Scheideweg sind, ja, sollen wir jetzt Open Source einsetzen oder nicht, dann genau an dieser Stelle hört man immer wieder dieses Kostenargument und das ist halt nicht valide, ne?
Hast du denn noch einen Tipp, Ralf? Du bist ja, arbeitest ja, glaube ich, auch in einem Büro mit proprietären Lösungen. Und ich weiß noch, du hast in einer Folge auch mal erzählt, die Leute wollen Photoshop und du sagst dann, ja, was macht ihr denn? Dann wollen die nur ein Bild beschneiden. Aber hast du schon mal jemanden überzeugt? Also hast du da so Argumente, sage ich mal?
Ja gut, also ich bin ja in der IT-Abteilung und hab da auch eine gewisse Position mit Durchsetzungskraft, sagen wir mal so. Und es kommen halt oft Leute, also Mitarbeitende, die sagen, ja, wir brauchen jetzt Photoshop oder wir brauchen Adobe, hast du nicht gesehen? Und dann ist meine Rückfrage immer, ja, was wollt ihr denn machen? Was wollt ihr denn damit machen? Und dann sagen die zum Beispiel, ja, wir müssen halt Fotos zuschneiden können und vergrößern, verkleinern und so. Und dann schlage ich denen halt eine ganz einfache Open-Source-Lösung zur Bildverarbeitung vor. Also da rede ich jetzt nicht von GIMP, weil GIMP kann viel zu viel für das, was sie machen wollen, sondern ich schlage halt ein ganz einfaches Fotobearbeitungswerkzeug vor. Und wenn sie das dann sehen, dann sagen sie, ach, das ist ja so einfach und das startet ja so schnell und das macht ja genau das, was ich will. Und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz, oder? Man muss nicht nach einem Produkt fragen, sondern nach den Aufgaben fragen, die die Leute damit erledigen wollen. Und dann finden sich halt oft freie Lösungen dafür.
Genau. Das habe ich übrigens vorhin gar nicht erzählt. Vielen, vielen Dank an die Entwickler von Joplin und QOnNotes, weil da konnte ich meine wirklich 3.500 oder 4.000 Notizen aus OneNote habe ich über Evernote in Joplin importiert.
Von hinten und es läuft die Brust.
Genau. Und das hat natürlich, also das ist jetzt echt kein Witz, also ich glaube, Tage hat es hochgeladen und bis ich dann alle Geräte synchronisiert habe, aber das läuft super stabil, ist echt genial. Und jetzt habe ich noch QOnotes entdeckt, das konnte wiederum die Joplin-Datei importieren, also da habe ich auch meine ganzen OneNote-Notizen und das, also die beiden Produkte finde ich super und auch da gucke ich, dass ich ab und zu mal was spende an die Entwickler, aber eigentlich auch nicht genug. Also das sind so geniale Programme. Vielen Dank dafür.
Ja, ich glaube, Jobplanning ist ziemlich beliebt. Es gibt ja viel in dem Bereich. Da wollte ich vorhin auch noch was zu sagen. Also so OneNote-Ersatz. Wir haben bei GNU/Linux.ch mal eine ganze Serie gemacht über Note-Taking-Apps. Und da werden, glaube ich, ja fast 10 verschiedene vorgestellt. Ich selbst habe eine ähnliche Situation wie du. Ich führe nämlich so eine Knowledge Base, also so eine Wissensdatenbank seit 20 Jahren. Da steht halt alles drin, was ich so an Wissen aufgenommen habe. Und die benutze ich auch sowohl privat und im Büro täglich. Ich verwende dafür CIM. Das ist ein bisschen old-fashioned, aber für meine Zwecke genau richtig. Und heute fragte noch jemand, ob es denn auch für ein Android-Telefon so eine Note-Taking-App gibt, wo man halt mit handschriftlichen Notizen drin arbeiten kann. Da konnten wir dann auch eine Empfehlung geben. Saber heißt die App, gibt es im F-Droid Store. Also wer nach Alternativen für OneNote heißt es, sucht, findet im Open Source Bereich sehr viele Alternativen. Man muss sich dann immer ein bisschen umgewöhnen, klar, oder? Die sind halt nicht alle gleich. Aber ein wichtiger Punkt ist auch das, was du gerade angesprochen hast, nämlich die Konvertierbarkeit. Also du hattest gesagt, ja, OneNote, da konnte ich irgendwie nur PDF rauslassen. Und PDF ist halt kein Format, das man woanders wieder einspielen kann oder will. Ne? Aber du hast es ja dann über diesen Umweg trotzdem geschafft.
Genau, und da habe ich auch bei gelernt, weniger ist mehr. Also ich mache jetzt wirklich ganz viel mit Markdown und einfach nur Text. Also in QO-Notes geht es sowieso und Joplin hat zwar so ein etwas eigenes Format, kann aber jederzeit in Markdown exportieren. Und da habe ich gemerkt, du brauchst dieses ganze Bling-Bling gar nicht unbedingt, sondern du bist einfach viel schneller, wenn du nur das Wichtigste aufschreibst in Markdown. Super.
Ja, Markus, wir sind mit der Zeit schon wieder durch. Das geht immer so schnell. Dabei haben wir noch so viele Punkte, über die wir sprechen
Genau.
können. Vielleicht zum Abschluss, wenn jetzt Lehrpersonal an Schulen unterwegs ist, die sich für freie Software einsetzen möchten, hast du da so deine drei goldenen Tipps, was du denen empfehlen kannst, wie sie die Sache am besten angehen sollen?
Also ein Tipp wäre, langsam anfangen, erstmal so ein Programm nehmen, wo die Leute umsteigen. Also VLC statt Windows Media Player. Dann mal Thunderbird unter Windows installieren. Dann mal LibreOffice unter Windows installieren. Und irgendwann, wenn die Leute so ein bisschen angebissen haben und auch wirklich bereit sind, also man sollte jetzt, also bevor man wirklich komplett auf Linux umstellt, da müssen die Leute wirklich bereit zu sein. Also das muss eine freiwillige Entscheidung sein. Zumindest die Mehrheit an der Schule sollte das wagen. Und wie gesagt, langsam. Erstmal unter Windows die Open Source Programme nutzen und dann irgendwann vielleicht mal auf Linux umsteigen.
Ja, Firefox hast du noch vergessen.
Natürlich, Firefox. Na klar, logisch. Genau.
Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, das war es dann auch schon mit der Folge 79 von Captain It's Wednesday. Ja, mal sehen. Also vielleicht nehme ich ja mit dem Markus dann noch ein, wie sagt man, Prequel, Sequel, Zusatzfolge auf, weil wir hätten da sicher noch viel, was wir diskutieren können über den Einsatz von freier Software an Schulen. Markus, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Aufnahme. Wir haben euch zu diesem Thema in den Links, in den Shownotes einiges aufgeschrieben, wo ihr nachlesen könnt, auch einen Link zu diesem Gymnasium Endenkoben, was der Markus erwähnt hat, auch zu seinem eigenen Podcast beim Medienzentrum Südliche Weinstraße. Und ja, wie immer, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Euer Feedback ist uns wichtig. Schreibt es am besten in die Kommentare unter dem Shownote-Artikel. Ihr könnt uns über Matrix, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Macht bei unserem Frühjahrswettbewerb mit. Es lohnt sich. Ja, und damit wünsche ich euch allen und insbesondere dem Markus eine schöne Woche.
Ja, vielen Dank, Ralf. Tschüss.
Tschüss.